Okay, die Audioaufnahme läuft. Jetzt ist auch das Mikro an. Ja, ich höre mich auch ein bisschen. Und jetzt starte ich händisch das Video. Dachte ich. Ah, jetzt ist es grün. Okay, ich hüpfe mal dahin, wo die Tafel ist. Okay. Das leuchtet und es ist alles an. Das heißt, das Video müsste eigentlich jetzt funktionieren. Audio auf. Und bevor ich irgendwas anderes mache, liebes LLZ, hallo, das ist ein unangemeldetes Video. Ich bin Rebecca Waldecker. Sie wissen dann, glaube ich, wo das hin muss. Am besten stellen Sie es einfach in die Algebra 1. Vielen Dank. Wenn irgendwas unklar ist, telefonieren wir nochmal. Und danke für die Rettung in der ersten Vorlesungswoche, für den großen Einsatz hier, damit das dann so bald wie möglich irgendwie doch wieder ging mit dem Video, nachdem es in der ersten Vorlesung noch nicht so gut geklappt hatte, wofür Sie nichts konnten. Danke. Okay, die erste und einzige Regel für Workshops ist, dass es keine Regeln gibt. Wir machen, was wir wollen. Okay, vielleicht habe ich das gerade nicht laut gesagt. Workshop ist immer, was die Studis draus machen. So, das heißt, das kann alles sein von, wir sprechen nochmal Sachen durch, die wir schon gesehen haben, zu, sie löchern mich einfach mit Fragen, zu, sie fragen nach konkreten Sachen, konkreten Beispielen. Es ist einfach alles, was sie wollen. Das ist die Idee beim Workshop. Deswegen habe ich damals dieses Konzept entwickelt, weil ich so eine Spielwiese haben wollte für Studis, wo wir einfach alles machen können, was sonst nicht in die Formate passt. Viele Studis fangen so an, dass sie sich irgendwie Sachen wünschen, dann machen wir eine Liste und arbeiten die ab und gucken einfach, wohin uns der Weg so führt. Das können wir so machen, müssen wir aber nicht. Wir können hier auch total anders einsteigen. Das liegt jetzt komplett bei Ihnen. Und ich sage das nicht nur, weil ich Formate mag, weil es keine Regeln gibt, sondern auch, weil ich die Verantwortung an Sie übergeben möchte. Workshop ist nicht, ich hampel hier und mache irgendwie, was ich für richtig halte, sondern Workshop ist, Sie sagen, was Sie brauchen. So, nachdem Sie jetzt einmal tief durchgeatmet haben, können Sie mir, wenn Sie möchten, sagen, was Sie brauchen.
Kann man eigentlich Sachen aus Algebra 1 und Algebra 2?
Alles. Okay. Es gibt keine Regeln.
Ja. Dann würde ich gleich mal anfangen mit so einer
Wunschliste.
Basic-Sache. Nee, das war irgendwie so ein Verständnisding, wo ich heute auch Schwierigkeiten hatte.
Ein Verständnisding, okay.
Also, weil wir immer zwischen Mengen und Gruppen hin und her und mittendrin, weil eine Gruppe ja immer mit Verknüpfung ist. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel das Erzeugnis nehmen, da steht ja, dass M, wenn M eine Teilmenge von G ist, in dieser Schreibweise, die wir da definiert haben, da steht ja einmal eine Teilmenge und dann eine Untergruppe.
Mhm.
Und da habe ich irgendwie noch einen Hänger gehabt.
Darf ich eine Wunschliste starten, auch wenn die jetzt erst einen Eintrag hat? Also, ich bin nicht sicher, ob ich es verstanden habe, aber was ich so rausgehört habe, war Differenzierung zwischen Mengen und Gruppen. Und wann ist das wichtig, der Unterschied, und wann nicht. Das hat eine Notationsseite, aber es hat ja auch eine inhaltliche Seite, und ich möchte mich dann gleich gerne mal mit Ihnen zusammen so rantasten, worum es geht. Gut, gucken wir gleich mal, ob ich Ihre Frage noch besser verstehen kann. Sammeln wir vielleicht nicht weiter, was Sie noch so haben? Ja?
Ich habe ein Problem mit dem Wort Ideal. Wir hatten ja auch am Montag gezeigt, dass der Kern im Ideal ist, und wir Polyphiliertheit zeigen konnten, und ich habe das nicht verstanden.
Einverstanden. Gucken wir uns Ideal nochmal an. Was haben wir noch?
Ja. Bei Teilern, die Elemente, die das Einzelelement teilen, die sind ja besonders. Jetzt in einem langweiligen Ringkörper, wie auch immer, ist eigentlich der Körper, wenn man jetzt irgendwie in R unterwegs ist, teilt er quasi jedes Element außer die 0, die 1. Sind das dann alles Teile des Einzelnen?
finde ich schön. Wir können generell nochmal über das Thema Teilbarkeit sprechen und dann beantworten wir diese Fragen mit. Ja, ja, danke, total gerne. Komm uns rein. Wir nehmen schon auf, aber lass uns nicht stören. Lass uns einfach das Video. Wir sammeln noch, wir machen eine Wunschliste und die einzige Regel ist, es gibt keine Regeln. Ja.
Auch zur Teilbarkeit generell. Das ist dieser Begriff Modulo. Das Gefühl hat sich ein bisschen reingeschlichen und irgendwie hat sie vielleicht nochmal kurz was dazu sagen.
Sie haben dazu vielleicht noch eine andere Assoziation, kann das sein? Zu dem Wort Modulo?
Ja, ich habe das genau auf die eigene schon mal gehört. Das Jahr her, Lina ist noch länger her. Und deshalb war ich ein bisschen überrascht, dass das Gefühl hat, das kam jetzt irgendwie rein und ohne so eine richtige Einführung. Da wollte ich nur fragen.
Genau, bisher war es einfach nur ein Wort, um etwas, was da steht, irgendwie sagen zu können. Ja. Aber ich glaube zu wissen, was Sie meinen, oder ich habe so eine Ahnung und ich kann das gleich mathematisieren. Ja. Sehr gerne. Ich stelle ein, wo ich damit aufnehmen. Ja.
Und in der rechtsdenken Klasse kann ich mir das vorstellen, aber in der linksdenken Klasse eigentlich. Hm? Also ich verstehe schon, dass es halt so ein bisschen das Gegenteil ist, aber. Nein, nicht so richtig das Gegenteil, aber.
Eine Variante würde ich sagen. Ja. Der Gegenteil klingt für mich nicht so intuitiv, aber. Ja. Gut, wir könnten dann ja.
Bei den Idealen, ich muss gerade an etwas denken vom letzten Jahr. Imke hat irgendwie gerne die verschiedenen Sachen, Ideal, Hauptideal und so weiter, und irgendwie so Fußballen, keine Ahnung, was erklärt, um es irgendwie vorstellbar zu machen. Haben wir irgendwelche anderen vorstellbaren Bilder und das ist irgendwie greifbarer vielleicht nochmal zu machen? Also ich finde es sehr schwer, das zu greifen, was diese einzelnen Konstrukte so betrifft, Ringe, Ideale, Körper, wie da alles ineinander, miteinander liegt. Verstehen Sie, was ich meine?
Möglicherweise. Mein Problem ist auch immer eher, dass ich zu viele Bilder im Kopf habe als zu wenige. Und selbst wenn ich die alle mit Ihnen teile, ist nicht klar, ob irgendwas davon für Sie hilfreich ist. Manchmal hilft es und dann leuchten so die Augen und manchmal ist das komplette Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich bin in Therapie verbessert als vorher. Das tut mir immer sehr leid. Würde Ihnen so ein Stichwort wie Veranschaulichung helfen? Oder geht es eher darum, Konzepte zu trennen? Also irgendwie.
Nee, ich glaube, das geht ja an einigen Stellen gar nicht so richtig. Aber so Veranschaulichungen werden halt schon schön.
Ich werde mir Mühe geben. Ich glaube, höher möchte ich meinen Anspruch gerade nicht hängen. Einfach weil ich schon so oft erlebt habe, dass die eine Veranschaulichung für die eine Gruppe von Personen super funktioniert und für die anderen gar nicht. Und, ne, und dann kommt plötzlich jemand um die Ecke mit so einer Idee und fünf Studis schreien Hurra und ich denke, okay, so hätte ich das im Leben nicht verstanden. Aber ne, so ist das. Fangen wir an. Ganz oben. Ich sehe erstmal überhaupt keinen Grund, von der Reihenfolge, die da steht, abzuweichen. Mengen versus Gruppen. Wir können auch machen Mengen, also Mengen ohne Struktur versus Mengen mit Struktur. Denn das ist ja so ein bisschen das Thema, was sich hier durch diese Vorlesung zieht, dass wir Mengen nicht nur als Haufen von irgendwas betrachten, sondern dass wir gucken, gibt es da eine algebraische Struktur? Und damit meine ich dann Verknüpfungen mit irgendwelchen Eigenschaften. Manchmal eine, manchmal viele. Und dann interessiere ich mich für Teilstrukturen und für Abbildungen, die die Struktur erhalten und lauter so Zeug. Das ist für mich die Grundlage von algebraischen Mengen. Das eine ist Notation. Das ist mein ganz allgemeines Teilmengezeichen. Da steckt wirklich nur drin, links ist eine Teilmenge von rechts. Die dürfen gleich sein, müssen sie nicht. Da steckt ansonsten nichts weiter drin. Das ist wirklich nur Teilmenge. Deswegen war es zum Beispiel bei der Definition eines Erzeugnisses so, da wollte ich ja wirklich erstmal nur mit einer Teilmenge von Elementen anfangen, dass ich da dieses Zeichen benutzt habe, weil ich halt ganz deutlich machen wollte, dieses M ist einfach nur ein Haufen Elemente in der Gruppe. Wir wissen nichts darüber. In Abgrenzung zu Teilmengen, über die wir was wissen, die irgendeine Struktur tragen. Dieses Zeichen benutze ich in der linearen Algebra mit irgendwas dran genommen für Teilraum eines Vektorraums. Hier ist es am wichtigsten für Untergruppe. In der Vorlesung also mal 1 bzw. 2, wenn Unterpumpen vorkommen, dann so mit diesem Zeichen. Und damit mache ich dann deutlich, dass es zwar auch eine Teilmenge ist, da steckt quasi dieses Zeichen drin, aber durch die Spitze mache ich deutlich, dass da eine algebraische Struktur drauf ist, dass es also ein bisschen mehr Informationen trägt, als einfach nur Teilmenge zu sein. Und ich komme jetzt nochmal zurück zum Erzeugnis, weil Sie da nachgefragt haben. Wenn ich eine Gruppe habe, also zum Beispiel sowas wie Z plus, und jemand ist, warum auch immer, an irgendeiner Teilmenge davon interessiert, also einfach so ein paar Zahlen, dann kann ich ja dieser Menge von Zahlen vielleicht im ersten Moment nicht ansehen, ob die selber eine Gruppenstruktur trägt oder nicht. Erstmal ist es einfach nur so ein Haufen Elemente, der liegt da so rum, ohne Info. Und um jetzt zu differenzieren zwischen, das ist einfach nur irgendeine Teilmenge, oder, ja, diese Teilmenge ist da, aber wir haben die so weit vergrößert und erweitert, dass da jetzt die algebraische Struktur sichtbar ist, die wir oben haben. Um dazwischen differenzieren zu können, habe ich einmal Teilmenge und einmal Erzeugnis der Teilmenge. Und ich weiß nicht, ob es helfen würde, wenn ich nochmal den Sprung in lineare Algebra mache und das nochmal mit Vektoren erkläre, in einem Vektorraum. Glauben Sie, dass es hilfreich wäre?
Das hat schon jetzt geholfen. Also
das hat ja schon geholfen. Ja. Wünscht sich jemand anders, dass ich nochmal über Vektorräume spreche, um nochmal das Konzept von Erzeugnissen da zu motivieren? Wünscht sich da niemand? Okay. Möchten Sie nochmal in einer konkreten Gruppe mit einer konkreten Menge und einem Erzeugnis nochmal, so ähnlich wie vorhin in der Vorlesung, nochmal sehen, so, was ist der Unterschied zwischen einfach nur der Teilmenge und dem Erzeugnis? Warum ist es wichtig zu unterscheiden? Was bringt es uns, das Erzeugnis anzugucken? Wäre da nochmal etwas hilfreich? Ja? Okay, wir können ja mal, wo gehen wir mal hin? Wir können ja nochmal in diesen 5 gehen. Weil die groß genug ist, dass es so ein bisschen interessant ist. Das heißt, wir haben jetzt eine große Gruppe. Das Verknüpfungszeichen, was ich hier benutzen würde, wäre Stern für die Ineinanderausführung von Abbildungen. Aber Sie haben es ja schon gemerkt, ein paar Mal jetzt in der Vorlesung, dass ich manchmal, wenn ich mit Permutationen arbeite, davon abweiche und dann schreibe ich gar kein Verknüpfungszeichen hin oder einen Punkt oder so. Und das ist total okay, das dürfen Sie auch machen. Der Stern steht jetzt da, damit wir nochmal alle kurz in uns gehen und überlegen, ach ja stimmt, das sind ja Abbildungen. Ach ja stimmt, die führt man hintereinander aus und die Reihenfolge ist wichtig und das Zeichen dafür ist Stern. Und es geht nur darum, sich daran nochmal zu erinnern und dann kann man später bei der Notation schwanken, solange allen klar ist, was gemeint ist. Okay, schreib mal eine Menge von Elementen. Ich nehme mal die Transposition 1, 2 und die Transposition 1, 4 und dann nehme ich noch, ach, ich nehme noch eine Transposition, warum nicht? Ich nehme mal 3, 5. So, 3 Transpositionen. Da kann man sich jetzt schon, wenn man nur da so drauf guckt, sieht man schon, diese Menge ist keine Untergruppe. Das ist erstmal nur so eine Menge von Abbildungen, die so kommt halt irgendwo her, keine Ahnung. Warum ist es keine Untergruppe? Wie kann ich das sofort sehen?
Ist nicht abgeschlossen.
Ist nicht abgeschlossen unter was?
Na, wenn man die ineinander ausführt, dann kommen da Sachen raus, die nicht drinstehen.
Genau. Man könnte hier jetzt durch Hintereinanderausführung Produkte bilden, die da nicht drin sind. Das heißt, es ist nicht abgeschlossen und da ist es ein K.O.-Kriterium für eine Untergruppe. Es gibt noch eins, auch eins, was leicht zu sehen ist. Ja.
Das neutrale Element.
Das neutrale Element fehlt. Das muss in jeder Untergruppe sein und hier steht es nicht da, also ist es auch nicht drin. Genau. Das heißt, wir haben jetzt 2 sehr einfache K.O.-Kriterien gesehen, das ist gut. Sowas zu sehen ist auch für die Prüfung gut, weil sie nämlich dann bei manchen meiner Fragen direkt so sagen, so hey, das ist doch nicht ihr Ernst, das sehe ich doch sofort. So, dann freue ich mich. Okay, und mal angenommen, jemand möchte jetzt aber argumentieren mit einer Untergruppe. In Untergruppen gibt es einfach Argumente, die man machen kann, die in Teilmengen nicht funktionieren. Und deswegen wollen wir ganz oft lieber mit Untergruppen arbeiten als mit Teilmengen. Kann also jetzt sein, dass jemand kommt und sagt, ja okay, ich möchte diese Elemente behalten, die sind mir wichtig, über die weiß ich irgendwas, aber ich will auch eine Untergruppe. So, und M ist kein. Gut, dann könnte ich natürlich sagen, ja, dann nimm doch die ganze Gruppe, das ist eine Gruppe. So, nee, das ist mir aber zu groß. Ich möchte gerne eine möglichst kleine Untergruppe haben, wo das Zeug aber drin liegt. Okay, dann überlegen wir. Wir müssen das also unter der Verknüpfung abschließen. Wir müssen es unter Inversenbildung abschließen. Alles andere würde okay sein. Das kommt ja aus der großen Gruppe. Gut. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können quasi zu Fuß losgehen und so lange verknüpfen und überlegen, bis wir uns sicher sind, dass wir alles gefunden haben und wir abgeschlossen sind. Oder wir können halt so ein Konzept einführen, wie das Erzeugnis, und sagen, ja, wir definieren theoretisch ein Objekt, was eine Untergruppe ist und was dieses Zeug enthält, was aber nicht größer ist als nötig. Das ist die Idee. Das heißt, wir würden hier über alle Untergruppen schneiden, die diese Elemente enthalten. Wir sehen auch sofort einige, die das tun. Und dann können wir, so wie wir es heute in der Vorlesung gemacht haben, uns dem nähern, indem wir sagen, ja gut, diese Leute liegen drin und alles, was ich daraus basteln kann und die Inversen, bla bla bla. Und vielleicht finden wir aber auch eine Beschränkung nach oben, was da alles nicht drin liegt. Dann können wir uns noch überlegen, ja, die sind nicht vertauschbar, aber die beiden sind jeweils mit dem vertauschbar und dadurch fallen dann schon ein paar Möglichkeiten weg für neue Elemente, sondern irgendwann fängt es an, sich zu wiederholen. Und in ein paar Wochen können Sie mir genau sagen, was es für ein Erzeugnis ist, wie viele Elemente drin liegen. Das können Sie dann ganz ausrechnen, weil wir dann noch ein bisschen mehr Theorie haben. Jetzt müssten Sie noch so ein bisschen zu Fuß argumentieren, wie heute in der Vorlesung. Wenn Sie einfach nur wissen möchten, was rauskommt, kann ich da jetzt was anschreiben. Und dann wäre Ihre kleine Aufgabe, um nochmal zu üben, wie das geht, sich selber zu überlegen, mit dem, was Sie jetzt wissen, wie würde ich mich dahin arbeiten. Das ist ein Angebot. Und dann gehen wir zum nächsten Thema. N ist eine Teilmenge von 5. N ist keine Untergruppe. Über die Gründe haben wir geredet. Und das Erzeugnis von N, und streng genommen muss man beim Erzeugnis immer sagen, worauf sich das bezieht. Aber wenn nur eine große Gruppe rumläuft, die den Kontext gibt, dann müssen wir nichts dran schreiben. Dann ist klar, dass das Erzeugnis in dieser großen Gruppe gemeint ist. Das Erzeugnis von N besteht aus, will ich alle Elemente hinschreiben? Eigentlich will ich es nicht. Ich mache so eine Zwischenform. Ich kriege natürlich die Elemente, die da stehen. Ich kriege noch eine Transposition, nämlich 2 4. Dann kriege ich noch die 3 Zyklen, die ich auf 1, 2 und 4 machen kann. Ich kriege natürlich die identische Abbildung. Und jetzt erspare ich mir Arbeit. Ich will halt jetzt nicht alles hinschreiben und nochmal mit 3,5 verknüpfen. Jeweils die Produkte mit 3,5. Das heißt, da kommen insgesamt 12 Wörter raus. Überlegen Sie sich, warum das so ist. Das ist eine ganz tolle kleine Aufgabe. Und das wäre vom Schwierigkeitsgrad auch etwas, was ich Sie in der Prüfung fragen würde zum Thema Erzeugnis. Mit ein bisschen mehr Theorie. So, in ein paar Wochen reden wir dann nochmal. Dann gucken Sie da drauf und dann sehen Sie, ah, okay, hier und das vertauscht und ich sehe diese 3 Zyklen. Okay, die Gruppenordnung muss durch das teilbar sein und durch das. Und dann sehe ich diese Schranke. Okay, 12. Die Gruppenordnung ist 12. Das können Sie lernen. Und dann klopfen wir auf die Schulter und erinnern uns, wie wir hier standen und keine Ahnung haben, wie wir das ausrechnen sollen. So, das war das Thema Erzeugnis. Sie sehen zufrieden aus, das freut mich. Wir gucken mal auf die Wunschliste. Das nächste Thema sind Ideale. Hier ist eine Möglichkeit, wie man über Ideale nachdenken kann. Und ich veranschaue das mal bei Z. Oh, ja.
Eine fixe Frage, wenn man jetzt oben bei der Notation quasi Untergruppe, aber das Dreieck schließt, ist es dann eine Normalteilung?
Dann ist es eine Normalteilung, genau. Manche Leute nutzen das Zeichen auch für Ideale.
Das ist ja eigentlich.
Genau. Ne? Also es ist irgendwie naheliegend, weil man da ja dann auch Faktorstrukturen bildet. Also es könnte auch sein, dass Sie sowas sehen, dass Leute dieses Zeichen für Teilen verwenden und dann mit dem Dreieck für die haben. Das ist auch nicht so ungewöhnlich. Ja.
Wie kommen Sie auf den Zyklen 2, 4?
Selber ausprobieren. Es muss eine Kombination aus diesen Elementen geben, der, dass wenn man die alle so hintereinander schreibt und das dann ausrechnet, zwei wieder rauskommen, wenn ich sie jetzt nicht angeschrieben habe. Aber das war gerade der Witz. Bitte probieren Sie es selber aus. Denn wenn man anfängt, Erzeugnisse auszurechnen, gibt es ein paar Standardfehler. Und wenn man diese Standardfehler macht, dann findet man gewisse Elemente nicht. So, ich habe Ihnen jetzt immerhin die Antwort verraten. Gucken Sie selber, dann ertappen Sie sich vielleicht dabei, dass Sie auch einen dieser Standardfehler machen und deswegen irgendein Element nicht finden. Dann können Sie vielleicht selber darauf kommen, welchen Fehler hat er jetzt gemacht? Wo muss ich in Zukunft aufpassen? Und dann lernen Sie mehr, als wenn ich es Ihnen einfach sage. Das ist meine Erfahrung. Okay? Zurück zu der Veranschaulichung von Idealen, und ich gehe mal zu Z, weil ich es da, glaube ich, ganz gut anschaulich machen kann. Ich mag irgendwie Z und 5Z, weil 5 gerade groß genug ist, dass es so ein bisschen interessant ist. So, wie ist es denn? Wie kriege ich mit der Zahl 5 ein Ideal des Ringes Z? Ich betrachte alle ganzzahligen Vielfachen von 5. So, ich habe also die Menge aller ganzzahligen Vielfachen und die bildet ein Ideal. Warum? Na, ich brauche Eigenschaft I1, also eine Untergruppe bezüglich Plus. Okay, gucke ich mir einfach an. Die Menge der Vielfachen von 5 ist unter der Addition abgeschlossen, auch unter Differenzenbildung. 0 liegt drin, dann sagt das Untergruppenkriterium, dass ich eine Untergruppe habe. Und dann brauche ich noch diese Eigenschaft I2. Und I2 ist halt ein bisschen stärker, als unter Multiplikation abgeschlossen zu sein. Genauso wie ein Normalteiler ein bisschen stärker ist, als Untergruppe zu sein. Das ist die Parallele. Und wie war das nochmal? Ich schnappe mir was aus dem Ideal, multipliziere mit irgendwas aus dem Ring und dann wird es wieder in das Ideal reingesaugt. Das Ideal verschluckt durch Multiplikation alles. Und das ist auch bei Vielfachen von 5 klar, wenn ich jetzt mit irgendwas mache. Ich habe keine Ahnung, wie man da auf Fußball kommt, aber hier ist eine Veranschaulichung, die ich irgendwie gut finde. Ich denke dann immer direkt an den Faktorring. Das heißt Modulo 15, und ja, wir sprechen dann einfach über Modulo. Diesen Faktorring stelle ich mir folgendermaßen vor. Hier sind alle ganzen Zahlen. Und jetzt gehe ich los, sagen wir mal, hier ist 0. Und dann sage ich, okay, 0, du bist durch 5 teilbar. Du liegst in dem Ideal, was ich rausfaktorisiert habe. Du liegst in der Restklasse, die von 0 repräsentiert wird. Dich mache ich rot. Und alle anderen Leute in der Restklasse, also alle durch 5 teilbaren ganzen Zahlen, mache ich auch rot. Dann habe ich hier zu hoffenweise rote Punkte. Dann gehe ich einen Schritt weiter. Hier ist die 1. 1 hat beim Teilen durch 5 den Rest 1, liegt also in der Restklasse 5z plus 1. Und dann entscheide dich, du kriegst die Farbe gelb. Und alle anderen Leute aus deiner Restklasse kriegen auch die Farbe gelb. Und dann sehen wir plötzlich neben den ganzen roten Punkten immer so einen gelben Punkt. Okay? Sitzen noch Zahlen übrig. Rest 2. Du kriegst die Farbe grün. Und alle anderen Leute in deiner Restklasse kriegen auch die Farbe grün. Jetzt haben wir da plötzlich immer so rot, gelb, grün nebeneinander. Und dann sind noch Zahlen übrig, also gehe ich weiter zum Rest 3. Und da verteile ich die Farbe blau. Und dann habe ich jetzt wieder haufenweise ganze Zahlen, die alle die Farbe blau haben. Und wir sehen schon, dass die immer so in regelmäßigen Abständen vorkommen, immer mit Abstand 5 dazwischen. Und dann habe ich noch immer Zahlen übrig, denn ich kann ja auch Rest 4 haben und die haben noch keine Farbe gekriegt. Also brauche ich noch eine, dann nehme ich natürlich schwarz. Okay, und jetzt habe ich plötzlich alle ganzen Zahlen eingefärbt. Und ich kann an der Farbe, das ist wie so ein Farbcode, ich kann jetzt erkennen, wo wir hingehören. Farbe Rot heißt, ich habe einen Teil mit 5 Rest 0. Da gehöre ich hin, das ist quasi meine Family. Farbe Grün heißt, ich habe einen Teil mit 5 Rest 2. Das ist meine Family und so weiter. Das heißt, dass immer dann, wenn ich mir ein Ideal eines Ringes hernehme, ich quasi eine Regel habe, wie ich die Elemente in dem Ring färbe, nämlich je nachdem, in welcher Restklasse Modulo des Ideals die liegen. Und bei so Idealen in Z kann man sich das gut veranschaulichen, weil man einfach jede ganze Zahl so eine Farbe kriegt. Oder wenn man möchte, kann man sich einen Schrank vorstellen, eine Schublade, wo die Sachen drin sind. Oder ne? Wie auch immer. Nehmen Sie sich ein Bild, das für Sie passt, aber die Idee ist immer die gleiche. In dem Ideal, das man rausfaktorisiert, steckt sozusagen die Regel, die beeinflusst, welche Farbe irgendwas kriegt oder in welche Schublade man kommt. Bei uns hatte das jetzt was mit Teilbarkeit durch 5 zu tun. Und dann nimmt man alle Ringelemente und verpasst die halt durch den Aufkleber. So. Und bei Ringen sage ich Restklassen und ich sage auch nicht rechts oder links, weil es egal ist, weil wir im Ring für die Addition ja das kommutative Gesetz haben. Hilft es ein bisschen, um das zu veranschaulichen? Und nochmal, die Parallele zu Gruppen ist, bei Gruppen haben wir Untergruppen und wir haben Normalteiler, die noch eine zusätzliche Eigenschaft erfüllen, die stärker ist als die Abgeschlossenheit unter der Verknüpfung. Und bei Ringen ist es genauso. Wir haben Teilringe und dann haben wir Ideale, die bezüglich der Multiplikation was Stärkeres erfüllen als die Abgeschlossenheit. Und so kommen wir auf Faktorstrukturen. Und bei Gruppen ist übrigens die Idee bei den Faktorgruppen genauso. In dem Normalteiler steckt irgendwie eine Information, die uns sagt, wann zwei Gruppenelemente den gleichen Aufkleber kriegen. Und auf die Art und Weise partitionieren wir die Elemente der Gruppe Und die haben halt immer so einen Aufkleber, der sagt, wo die Hingabe rein. Ist immer die gleiche Idee. Und es gibt auch eine philosophische Idee, die dahinter steckt, nämlich Komplexität zu reduzieren. Wenn ich mich nicht wirklich für ganze Zahlen interessiere, sondern nur dafür, was für den Rest gelassen beim Teilen durch 5, dann muss ich mir nicht wirklich alle ganzen Zahlen angucken, sondern dann reicht es, wenn ich mir für jede Farbe eine schnappe und da verstehe, was passiert. Das heißt, ich spare mir Arbeit.
Wie genau ist das denn dann bei Idealen, wo wir jetzt nicht gerade mit einer Primzahl noch nebenher agieren, sondern beispielsweise 12?
Ja, können wir machen. 12-Zelt ist auch ein Idealkonzept. Dann brauche ich 12 Farben. Das Prinzip ist genau das gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass wenn ich jetzt in den Faktoring gucke und mir den wirklich als Ring anschaue, so mit Thema Nullteiler, Einheiten, bla bla bla, dass dann plötzlich diese Ringe unterschiedlich sind. Da werden wir noch Theorie entwickeln, um das besser zu verstehen. So, manches kennt es ja vielleicht schon, aber erstmal, wenn es nur darum geht, was das Konzept hinter einem Ideal und einem Faktoring ist, dann kann man da die gleiche Veranschaulichung nehmen. Wenn das mit den Farben für Sie gut ist, super. Wenn das mit den Schubladen gut ist, super. Wenn Sie irgendwas anderes haben, ne? Aber, genau, gibt ja auch viele Farben. Das Spiel kann man sehr lange spielen. Ja, das hilft vielleicht ja schon so ein bisschen. Und dann könnten wir jetzt direkt anknüpfen. Hier werde ich jetzt einmal die Reihenfolge vertauschen und werde über Modulo sprechen. Man muss hier nicht das Wort Modulo verwenden. Man kann auch nachsagen. Also G nach N für die Faktorgruppe, genau wie Z nach 15 für den Faktorring. Das geht alles, ist nur kein Problem, ich verstehe dann auch, was Sie meinen. Es gibt aber einen Grund, warum das Wort Modulo vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und jetzt greife ich vor auf ein späteres Kapitel. Ich benutze mal kurz 12 und, also Z und 12 Z. Wir werden später in der Vorlesung definieren, was es heißt, dass zwei Zahlen kongruent sind, modulo irgendwas. Und ich mache das jetzt mal kurz konkret. Hier. Ich liebe dieses Geräusch. Dankeschön. Wir machen das später allgemein in Ringen. Aber erstmal können wir nur bei Z mal gucken, was das bedeutet. A kongruent B, wobei A und B ganze Zahlen sind. Und 12, modulo 12, bedeutet. 12 teilt A minus B in Z. Anders gesagt haben A und B, wenn man sie mit Rest durch 12 teilt, den gleichen Rest. In unserem kleinen Spiel vorhin hätten die also die gleiche Farbe gekriegt. Und das ist der Zusammenhang. Deswegen ist Modulo da irgendwie ein sinnvolles Wort. Gut. Teilt 1, es sei denn, Sie wollen hier zu den ersten Wunschlisten-Dingen. Oh, wir können ja mal abhaken. Das haben wir ein bisschen besprochen. Das haben wir ein bisschen besprochen. Das jetzt auch. Kurz und knackig, aber gut, hoffe ich.
Also ist der Unterschied zwischen rechts und links neben Klasse einfach nur, wenn man von rechts oder von links multipliziert, wenn es nicht konjunktiv ist. Das kann auch jemand sein.
Ich kann auch gleich mal ein Beispiel zeigen, also dass es wirklich eine Rolle spielen kann.
Ja, das
dass es nicht egal ist. Können wir machen? Ja, können wir machen. Tatsächlich könnte man, okay, Mini-Ausflug jetzt. Gehe ich doch hier. Wir gehen in ein Paralleluniversum. Ich halte die Vorlesung an Nummer 2. Wir reden über Gruppen. Wir reden über Nebenklassen. Und ich führe links Nebenklassen ein. Der Repräsentant steht einfach immer links. Ansonsten sieht alles genauso aus. Wir verknüpfen, indem wir die Repräsentanten verknüpfen. Haben diese Rechenregeln, wir beweisen irgendwelche Sachen. Dann komme ich irgendwann mit der Faktorgruppe um die Ecke. Ne? Normalteiler, links Nebenklassen, wir verknüpfen, bla bla, Faktorgruppe. Ja gut, dann haben wir jetzt halt eine Faktorgruppe bezogen auf den Normalteiler, die Elemente sind links neben Klassen. Unterscheiden sich die Rechtsfaktorgruppe und die Linksfaktorgruppe? Nee, unsere Theorie sagt, nein, man kann einfach alles ganz genauso aufziehen. Es ist nur eine Vorliebe, ob man seine Repräsentanten lieber auf der linken oder lieber auf der rechten Seite stehen hat. Und aus irgendeinem Grund, und ich kann mich auch nicht mehr erinnern, woher es kommt, ich könnte mal in meine eigenen alten Vorlesungsunterlagen gucken von vor 100 Jahren, als ich Studentin war, ob vielleicht in irgendeiner Vorlesung das so war und ich das einfach schön fand und mir das deshalb angewöhnt habe. Ich kann es Ihnen nicht mehr sagen. Irgendwie ist es für mich, für meine Schreibintuition, schöner, wenn erst der Normalteiler kommt und dann der Repräsentant. Ist so, habe ich mir so angewöhnt und deswegen arbeite ich intuitiv mit Rechtsnebenklassen, aber in dem Wissen, dass das nur dann eine Rolle spielt, wenn ich eine Untergruppe habe und keinen Normalteiler bei dem Rechts- und Linksnebenklassen meine gleich so. Mehr ist es nicht. Das heißt, es ist nur eine Konvention, wie man es schreibt. Da muss man sich irgendwie einigen, wie man es nennt. Das ist bestimmt auch nicht konsistent. Ich sage rechts, weil der Repräsentant rechts steht. Es würde mich nicht wundern, wenn Leute es genau andersrum bezeichnen und sagen, ja, der Normalteiler steht rechts und deswegen, ne? Keine Ahnung. Aber ich einige mich dann immer mit mir selber, wie ich es machen will, und dann ziehe ich das durch. Und weise darauf hin, dass andere Menschen es vielleicht anders machen. Und das ist in einem Paralleluniversum natürlich auch anders. In allen, in mehreren. Wer weiß, was da noch so gut läuft. Ich wette, es wird ganz hoch. Ich habe hier so einen Linksschreiber.
Scary.
Ne? Scary, finde ich auch. Okay, und wir merken uns aber, wir machen noch ein kleines Beispiel, wo man einmal den Unterschied sieht. Super, dann reden wir jetzt weiter an 1, wenn es keine Einwände gibt. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl. Ach so, ja, alles im guten Bereich. Teile der 1? Gut. Warum sind Teile der 1 überhaupt interessant? Ja.
Das sind die Einheiten.
Mhm. Warum sind Einheiten interessant? Gibt es irgendeinen Grund, warum diese Ringelemente unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen?
Hast du noch Assoziierte benutzt?
Genau, dann könnte ich jetzt, es wäre nämlich ganz cool, wenn ich jetzt einfach frage, warum sind Assoziierte interessant? Aber ja, man kann sich natürlich so dem nähern. Man könnte irgendwie sagen, naja, wenn ich jetzt in die ganzen Zahlen gucke, 2 und minus 2 sind jetzt nicht so unterschiedlich. Haben den gleichen Betrag, ne, stehen sie so gegenüber, wenn man so an der Null spiegelt. Merken die das wirklich, wenn ich die jetzt unterschiedlich bezeichne, ist das wichtig? Okay, das heißt, man könnte darauf kommen, dass assoziiert sein ein interessantes Konzept ist. Nur zum Beispiel, ja, wenn irgendwas ein Teiler ist, dann sind alle Assoziierten auch automatisch Teiler. Irgendwie ist das interessant. Irgendwie kann man Leute, die assoziiert sind, so behandeln, als wären sie gleich. Für ganz viele Argumente. Okay, das heißt, da steckt irgendwas hinter. Und assoziiert sein heißt, dass man miteinander verbunden ist durch Multiplikation mit einer Einheit. Also sind Einheiten irgendwie interessant, also sind Teile 1 irgendwie interessant. Bin ich voll dabei. Ich hätte noch eine andere Idee, was die interessant macht. Sodass wir also, wenn wir wollen, verschiedene Gesichtspunkte da reinbringen können.
Ich hatte ja besprochen, dass die eine Gruppe bilden, die Einheit.
Also es gibt so Menschen, die Gruppen interessant finden. Ja, könnte man sagen, das macht die interessant.
Oder ich weiß auch, ja, muss ja jetzt Assoziiertheit eine Äquivalenzrelation ist.
Okay, also das heißt, irgendwas Strukturen. Genau, es gibt Strukturen, da ist irgendwie was los, ne? Man kann da was verstehen. Ja, finde ich auch. Das sind alles sehr gute Argumente. Haben wir noch was?
Und wir sind ja dafür, der oder darüber auch die Inversen definiert.
Inverse in Bezug worauf? Jetzt wird es ja irgendwie interessant.
Well, Stimmt.
Moment, ja. Ring, zwei Verknüpfungen, wie war das noch? Ja. Welche ist die starke, welche ist die schwache? Was macht die stark oder schwach? Oder was macht die. Ich will es gar nicht so werten, aber eine ist halt irgendwie informativer als die andere. Wie war das nochmal in dieser Notation? Wie meinen wir das?
Plus ist die stärkere, weil es da was halt auch das eigentlich eine Inverse ist.
Genau. Das da haben wir eine Gruppe, das heißt, da haben wir Inverse und die nennen dann ja auch additive Inverse, um klar zu machen, dass wir uns auf die Addition beziehen. Das heißt, wenn Sie jetzt argumentieren mit Einheiten und mit Inversen, was meinen Sie dann?
Ja, ich meine die.
Ja, was ist ein gutes Wort dafür?
Multiplikative Inverse.
Zum Beispiel.
Aber dann muss es ja auch nicht geben.
Genau. Und deswegen wird es da jetzt interessant, oder? Additive Inverse sind langweilig, weil die einfach so da rumlaufen. Multiplikative Inverse gibt es im Allgemeinen nicht. Das heißt, wenn man die findet, ist es irgendwie spannend. Und dann finden wir so eine Gruppenstruktur. Und wir haben dann das Konzept von Assoziation. Und plötzlich ist da noch so eine multiplikative Struktur, also etwas für die schwächere Verknüpfung, über die wir so wenig wissen. Und das macht es interessant. Oder? Okay. Das heißt, wir sehen schon mal Einheiten. Sowieso hinfällig und langweilig, aber wenn es eins gibt, dann läuft da schon mal eine Einheit rum, nämlich das Einzelelement. Und jetzt werden die Teile davon interessant. Okay. Passen. Ich möchte sie erstmal noch ein bisschen reden lassen, was ihnen dazu noch einfällt. Wofür könnte es denn interessant sein, ein multiplikatives Universum zu haben? Ja.
Also man kann zeigen, dass das eindeutig ist. Es ist, also das bei der Definition von Einheit heißt es ja, wenn jetzt eh eine Einheit ist, dann existiert ein weiteres Element aus dem Ring, sodass dann die 1 rauskommt und dieses weitere Element, das ist eindeutig.
Spätestens in einem kommutativen Ring. Ansonsten müsste man nochmal überlegen, ob es nicht vielleicht ein Rechts- und Linksinversum gibt.
Ja.
Ah, genau. Aber ja, man hat auf jeden Fall dann beim Rechnen mehr Möglichkeiten, oder? Also kann ja sein, dass man da mal. Wir haben doch zum Beispiel in Utilitätsbereichen diese Kürzungsregel. So, diese Kürzungsregel ist natürlich super, wenn man irgendwas, ich sag mal, loswerden will in einer Rechnung und dann weiß, ah, da ist irgendwas eine Einheit, ich kann jetzt den Partner finden, sodass das Produkt 1 wird und dann verschwindet da was und das vereinfacht vielleicht meine Rechnung und ich kann das dann irgendwie besser umformen. So, zum Beispiel. Das sind so Tricks, mit denen wir später auch arbeiten, wo dann super nützlich sein wird, da irgendwo Einheiten rumfliegen zu haben, beziehungsweise Elemente, bei denen wir ein multiplikatives Inverses hinschreiben können, das fürs Umformen zu machen. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Was noch? Haben Sie noch eine Idee? Ich hätte noch was so ähnlich ist, was schon in Richtung Anwendung geht. So, da könnten wir jetzt, ich mache die ganze Zeit Werbung für die nächsten Wochen in der Vorlesung, was noch so kommt. Das ist ja vielleicht auch nicht schlimm, oder? Das heißt, wenn das dann kommt, dann höre ich im Hörsaal so sporadisch so, ach, das stimmt, das waren ja die Workshop-Leute. Also hier ist noch so eine Idee. Sagen wir mal, wir haben eine Gleichung, die wir lösen wollen. Irgendwie haben wir x plus b plus y gleich c oder so. In irgendeinem Ring. X und Y sind unsere Variablen und wir wollen das jetzt in dem Ring lösen. A, B und C kommen daher. Wenn ich dann erstmal keine Ahnung habe, was ich machen kann, dann, naja, könnte ich gucken, ist A oder B vielleicht eine Einheit? Denn wenn ja, dann könnte ich diese ganze Gleichung von links mit dem passenden Element durchmultiplizieren, um auf eine neue Gleichung zu kommen, bei der dann einer dieser Vorfaktoren weg ist. Und das macht es vielleicht einfacher. Das heißt, wir werden später, sowas machen wir später auch. Das heißt, wir werden später gucken, manchmal geht es auch nicht in den Ring, in dem wir arbeiten, sondern müssen wir, Stichwort Modulo, in einen Faktoring gehen und können dann aber da so eine Argument machen. Das heißt, man findet vielleicht kein Inverses, kein multiplikatives Inverses in dem ursprünglichen Ring, aber indem wir geschickt ein Ideal wählen und in einen Faktoring gehen, können wir dann da, also Modulo dem Ideal, ein multiplikatives Inverses finden. Und dann vereinfachen wir die Gleichung da, lösen das da irgendwie, interpretieren das Ergebnis und hoffen, dass wir irgendwie den Weg zurückfinden, um dann was über die ursprüngliche Gleichung zu sagen. Da werden wir dann dankbar sein, dass wir diese Theorie haben und damit arbeiten. So, das sehen wir jetzt noch nicht, aber es kommt dann. Gut, das war ein bisschen Motivation zum Thema Einheiten. Hier fehlt noch das Beispiel. Veranschaulichung hatten wir jetzt aber schon ein bisschen. Wer hat noch mehr gewünscht bei dem Thema? Beim Thema Veranschaulichung? Noch nicht. Dann gucken wir mal, ob wir das am Ende noch wollen. Dann zeige ich Ihnen jetzt ein Beispiel, wo wir mal sehen, warum links und rechts neben Klasse wirklich was ausmacht. Einverstanden? Das war, glaube ich, noch offen, ne? Oder haben Sie gesagt, dass wir es nicht brauchen?
Das Beispiel fände ich interessant.
Ja. Das Beispiel fände ich interessant. Das ist für mich ein sehr guter Grund, das zu machen. Mhm. Gut. Wir gehen. Wir gehen in diesem 4. Ich nehme eine Untergruppe U, und zwar H, Erzeugnis, bilde ich das Erzeugnis von dem 3-Zyklus 1, 2, 3. Und wir haben das ja heute schon so ein bisschen geübt. Einzelnes Element. Da gucken wir, wie oft müssen wir das mit sich selbst verknüpfen, bis die identische Abbildung rauskommt. Und mehr kann in dem Erzeugnis gar nicht drin liegen, also schreiben wir das einfach hin. Kann mir nicht auch so ähnliche Übungsaufgaben vor, irgendwie klingelt da was bei mir. Und jetzt möchte ich mir Nebenklassen angucken, einmal rechts, einmal links. Und zwar gucke ich mir an, also mein Repräsentant wird 2, 4. Wir haben eine schöne kleine Transposition. Und jetzt gucke ich mir also an, U mal 2, 4 und mal jetzt wieder kurz für das Sternchen versus 2, 4. Das heißt, ich schaue mir den gleichen Repräsentanten an, aber einmal betrachte ich die rechts neben der Klasse und einmal die links neben der Klasse. Das war genau das, was wir uns angucken wollten. Dann rechnen wir das nochmal aus. Dann können wir nochmal üben, wie man das macht. Ich muss jetzt jedes Element aus U nehmen und muss das immer mit 2, 4 verknüpfen, und zwar so, dass 2, 4 rechts steht. Bei der identischen Abbildung ist es zum Glück ganz einfach, dann kommt einfach 2, 4 raus. Bei den anderen Elementen würde ich jetzt gerne kleine Nebenrechnungen machen. Hier, auf einem Schmierzettel. Das nächste Element, das ich ausrechnen muss, ist 1, 2, 3 mal 2, 4. Wer sagt mir denn, was da rauskommt? Wir können es auch mal zusammen üben. Für die, die noch nicht so mit meiner Permutationsschreibweise vertraut sind.
Also die erste Stelle ist bei der 1 beginnen.
Ja.
Die gehen dann zur 2 und im zweiten auf die 4. Mhm. Dann musst du als nächstes die 4 schreiben. Und die 4 waren dann nur im zweiten auf die 2, die 2 auf die 3 und die 3 geht auch wirklich wieder auf die 1.
Ah, okay. Das heißt, da kommt dieser schöne 4-Zyklus raus. 1, 4, 2, 3. Ein Element fehlt noch. Also ich zähle immer so, dass ich gucke, wie viele Elemente sind in U, und wenn ich die alle mit dem gleichen Element von rechts verknüpfe, dann ändert sich die Anzahl nicht. Das heißt, hier müssen auch 3 Leute stehen. So, und das dritte Leutchen ist 1, 2, 2 mal 2, 4. Dann rechne ich wieder genauso. Hier ein anderes vielleicht. Das kommt raus. Es passiert nichts, das ist nicht die Prüfung. Sie dürfen live rechnen, Sie dürfen sich auch verrechnen. Ja.
1, 3, 4, 2.
1, 3, 4, 2. Gucken wir mal. 1 geht auf 3, das sehe ich genauso. 3 geht auf 4, sehe ich auch genauso. 4 geht auf 2. Ja, ich bin einverstanden. Dankeschön. Gut, und jetzt vergleichen wir. Was ist mit der anderen Menge los? Ah, immerhin, 2, 4 liegt auch drin. Das ist gut. Denn ob ich jetzt von links oder von rechts verknüpfe, bei der identischen Abbildung ist ja egal. Und jetzt kommen die anderen. Was passiert denn hier? Nächste Person. Das heißt, schon raus, zwei andere müssen noch an.
Das 2, 4, nein, Moment. Doch, die 2.
Wollen wir mit der 1 anfangen, weil wir immer mit der 1 angefangen haben?
1.
Wo bewegt die 1?
4.
Nee?
Nee, 3.
Hier bewegt die 1 sich nicht. Und hier geht sie auf. Von links nach rechts lesen. Deswegen nehmen wir das.
Auf 3.
Nee, wieso?
Also auf 2.
Auf 2, genau. Hier geht die 1 auf sich selber und hier geht sie auf die 2 in der Schreibweise. Okay, wohin geht die 2? Wieder links anfangen.
Auf
4, genau, und dann bleibt sie da. Und dann, was ist mit der 4?
Auf 2 und dann auf 3.
Richtig, genau. Ja, ein bisschen üben, das wird dann auch schneller. Wenn man eine andere Mutation kennt, dann ist klar, dass man ein bisschen braucht, um da reinzukommen. Deswegen üben wir das. Und nochmal testen, wohin geht die 3? Hier bleibt sie fest, hier geht sie auf die 1. Alles klar, 1, 2, 4, 3. Und hier könnte ich schon aufhören. Weil ich ja sehe, dass dieses Element hier auf der linken Seite nicht liegt. Diese Mengen sind verschieden. Wir können aber auch einfach als Spaß, noch das zu üben, noch das letzte Element hinschreiben. Jetzt wird es ja keiner. Da hat jetzt noch die vierte Person die Möglichkeit zu üben, mit Permutationen zu rechnen. Wer macht's? Also, ja los, mutig nach vorne. Ich kann es nur wiederholen, das ist nicht die Prüfung. Sie können mir jeden Quatsch erzählen.
Die 1 geht auf die 3.
Ja.
Die 3 geht auf die 4.
Nee, wieso?
Achso, nee, von links halt. Die 3 geht auf die 2.
Genau.
Die 2 geht auf die 4.
Ja.
Die 4 geht auf die 1.
Genau, 4 geht hier erst auf 2 und dann auf 1. Genau, das war der letzte Zyklus. Wir sehen also, dass diese Mengen die gleiche Struktur haben. Wir haben immer eine Transposition und 2, 4 Zyklen, aber die Mengen sind unterschiedlich. Ja.
Wieso ist 2, 4 eine Nebenklasse von dem Erzeugnis von U?
2, 4 selbst ist keine Nebenklasse, sondern ein Element. Was ist Ihre Frage?
Sind wir jetzt bei Nebenklassen, oder?
Ja, und das, die Nebenklasse ist dieses ganze Objekt hier, diese ganze Menge, nicht dieses Element. Das ist der Repräsentant. Und der Repräsentant liegt in der Nebenklasse. Und das ist immer so. Wer kann mir erklären, warum der Repräsentant da immer drin liegt? Wenn das nicht so ist, hat man das falsch gemacht. Ja?
Also U muss ja eine Gruppe sein. Eine Gruppe.
U ist eine Gruppe.
Und damit ist ja auch das neutrale Element drin.
Genau.
Das neutrale Element macht ja bei der Multiplikation quasi nichts.
Genau, das sehen wir hier auch ganz deutlich. Die identische Abbildung ist das neutrale Element, liegt drin, wird also mit dem Repräsentanten verknüpft, also landet der auf jeden Fall in der Nebenklasse. Das ist immer so. Wenn das mal bei Ihnen schief geht, dann kann Sie sich irgendwie vertragen. Ja.
Meine Frage wäre jetzt noch, was bringt uns die Nebenklasse mit dem Repräsentanten 2,4? Also was sagt das jetzt aus, was könnte man damit beispielsweise
Das war ein Beispiel, für das ich gerade keine interessante Anwendung sehe, aber ich kann Ihnen eine interessante Anwendung sagen, die in ein paar Wochen dann auch praktisch hier Eingang findet. Ich kann ja schlecht mit den Anwendungen anfangen, mit der Notation und die Notation nicht erklären. Ich muss ja erst Notation machen. So. Ja. Aber ich verstehe den Seufzer.
Nee, es war kein Seufzer, es war ein Lachen,
das ist schön. Wir gehen wieder in so eine symmetrische Gruppe. In symmetrischen Gruppen gibt es interessante Untergruppen, die so entstehen, dass man irgendwas festhält. Beispiel, Sym 10, das heißt, ich kann theoretisch auf den Zahlen 1 bis 10 alles machen, was ich will. Ich beschließe aber aus irgendeinem Grund, den nur ich kenne, dass ich die Zahlen 1 und 10 nicht bewegen möchte, sondern nur alles dazwischen. So, die Elemente, die das machen, bilden eine interessante Untergruppe. Behaupte ich jetzt mal. So, jetzt habe ich also 1 und 10 nicht bewegt. Wenn ich jetzt die Nebenklasse angucke, und da muss ich jetzt wieder gucken, wo steht der Repräsentant, ich kann jetzt mit Hilfe der Sprache der Nebenklassen alle Elemente in einer Menge zusammenfassen und kompakt hinschreiben, die die 1 auf eine vorher festgelegte Zahl werfen. Meine Untergruppe fixiert 1, aber durch Kombination mit einem Element und durch Bilden einer Nebenklasse kriege ich plötzlich die Menge aller Elemente, die zum Beispiel 1 auf 3 werfen. So, das ist eine schöne, kompakte Schreibweise, die dann auch praktische Anwendung findet, zum Beispiel in Algorithmen, in Computeralgebrasystemen. Da brauchen wir sowas ständig.
Ja. Also ist dann quasi U die Menge oder die Untergruppe von Sym 10, die 1 und 10 fixiert, oder auch
genau.
Sym 3 rechts wäre dann die
Position. Zum Beispiel 1, 2 oder 1, 4 oder so, ne? Irgendwas. Und dann schwupp habe ich eine kompakte Schreibweise für alle Elemente, die 1 auf 2 haben. Und das ist einfach, das ist praktisch. Ich musste halt nicht jedes Mal einen Satz hinschreiben oder eine extra Notation ausdenken oder so. Und das kann man verallgemeinern, also generell kann man irgendwelche Sachen komplett fixieren oder zumindest invariant lassen und dann durch Wahl eines geeigneten Repräsentanten alles hernehmen, was mit dem, was vorher fixiert wurde, irgendwas Bestimmtes macht. Und dann hat man eine sehr kompakte, natürliche Notation dafür, die leicht verständlich ist, wenn man da einmal drin ist und die sich auch algorithmisch gut nutzen muss. Gut, toll. Voll coole Fragen, die Sie so haben. Finde ich richtig gut, danke. Was haben wir noch?
Ich habe zum Thema Permutation jetzt noch die Frage, ob, wenn man eine gerade Permutation mal eine gerade Permutation rechnet, ob da wieder eine gerade rauskommt.
Beantworten Sie es mir. Was definiert denn eine gerade Permutation? Worauf muss ich da schauen?
Dass sich zerlegen lässt in einer geraden Anzahl an Transpositionen.
Mhm, das habe ich also jetzt einmal und dann nochmal. Wie viele Transpositionen habe ich dann insgesamt benutzt?
Auch an geraden.
Genau.
Aber kann man,
und das beantwortet Ihre Frage.
Stimmt, ja. Es geht ja nur um die
Es geht ja nur um die Parität. Es geht nicht. Ja, das heißt, Sie wussten das eigentlich.
Ja.
Deswegen bilden ja auch die ungeraden Permutationen keine Untergruppe, denn da geht es schief. Wenn ich eine ungerade und eine ungerade kombiniere, kommt eine gerade.
Das haben wir ja vorhin in der Vorlesung auch an einer Stelle mal benutzt.
Ja, das Argument, da freue ich mich immer noch drüber. Also, da hat einer Ihrer Kollegen vorgeschlagen, dass man bei einem Erzeugnis von Elementen in einer symmetrischen Gruppe einfach nur mal darauf achtet, ob die Elemente in der Menge, von der man das Erzeugnis bildet, ob das zufällig alles gerade Permutationen sind. Denn falls ja, dann weiß man, dass alles in dem Erzeugnis gerade Permutationen sind. Ja. Und das schränkt einfach die Möglichkeiten ein. Ja, das war ein schönes Argument, da habe ich mich gefreut. Mir fällt zum Thema Veranschaulichung noch was ein, einfach weil wir in der linearen Algebra manchmal das Problem haben, dass Studis nicht so gut unterscheiden können oder es irgendwie schwierig finden, sich da auszudrücken, wenn es darum geht zwischen dem Erzeugnis und einem erzeugenden System oder einer erzeugenden Menge zu unterscheiden. Und eine Veranschaulichung, die wir da manchmal benutzen und die manche von uns gut finden, vielleicht finden sie es auch gut, ist die erzeugende Menge, also bei uns dann das M, diese Menge von Elementen ohne Struktur möglicherweise, das sind die Zutaten für einen Kuchen. Und das Erzeugnis ist der fertig gebackene Kuchen. Keine Ahnung, ob das irgendwie hilfreich ist, aber. Ja. Der Kuchen hat halt mehr Struktur als das Zeug, wenn es da drin liegt, als Zutaten. Was brauchen Sie noch? Wir haben alles, was wir angeguckt, oder? Wir haben Beispiele gesehen, wir haben ein bisschen über Veranschaulichung gesprochen, vor allem bei den Idealen. Wenn Sie da jetzt noch mehr Wünsche haben, total gerne. Ich bin noch hier. Ich kann hier auch gerne noch bleiben, wenn jetzt Einzelne noch mehr Fragen haben, auch wenn das mit den Karten, den Aufgaben im ersten Stock schon losgeht. Das ist kein Problem. Ne? Die einzige Regel ist, es gibt keine Regel. Was brauchen Sie noch? Ich brauche Tee. Sie überlegen, ich trinke Tee.
Also das, was bei dem Erzeugnis in den Klammern steht, die Menge M, die wir dort bei uns bei Definition beschrieben haben, das ist das erzeugende System.
Genau, das ist das erzeugende System, die erzeugende Menge, die Zutaten für den Kuchen. In der linearen Algebra, da haben wir wirklich solche Wörter eingeführt, weil wir zum Beispiel sagen wollten, was es heißt, dass ein Vektorraum endlich erzeugt ist über den Körper. Und dann haben wir halt die erzeugende Menge erzeugendes System genannt. Und wir haben auch unterschieden zwischen einem erzeugenden System und einer Basis. Die Basis muss halt noch mehr erfüllen. Aber irgendwie hatten wir immer das Gefühl, und ich habe dafür noch keine Lösung gefunden, dass Studis irgendwann an so einen Punkt kommen, wo sie Erzeugnis und erzeugendes System verwechseln und sich manchmal nicht sicher sind, welches Wort ist das Richtige. Vielleicht muss ich einfach das Wort Erzeugungssystem vermeiden und mir dafür ein anderes ausdenken. Aber das ist so ein Thema. Deswegen dachte ich, ich spreche das hier auch nochmal an, weil eben auch wieder das Erzeugnis vorkommt. Nicht, dass ihr dann das gleiche Problem bekommt. Ja.
Also wir hatten in der Vorlesung noch gesprochen, dass das Erzeugnis von 1 gleich Z ist, also die ganzen Zahlen.
Da brauchen wir Kontext. So, wenn man über das Erzeugnis von etwas spricht, dann muss man immer den Kontext herstellen, in welcher Gruppe und mit welcher Verknüpfung. Und wenn wir jetzt sagen, das Erzeugnis von 1 in der Gruppe Z mit Plus, dann sagen Sie zu Ende, was Sie dann sagen wollten?
Dann ist das gleichwertig mit Z plus eigentlich.
Genau, es ist als Menge ist es die gleiche, es ist einfach Z. Und genau.
Jetzt ist ja aber auch zum Beispiel das Erzeugnis von 1 und, oder von 2 und 3. Ist ja auch eigentlich dann auch, da haben wir ja alle umgeraten.
Das war das Beispiel aus der Vorlesung. Ja, wollen wir das kurz angucken?
Und wir haben, ja genau.
Das ist ganz nah dran an der Frage, die Sie vorhin gestellt haben, wie man auf ein gewisses Element kommt, durch Kombination. Wir machen jetzt sowas Ähnliches, wenn wir uns 2 und 3 entzählen. Also das Erzeugnis von 2 und 3 entzählen plus. Das war jetzt der Plan, sich das anzukommen. Okay, und Sie wollen ja schon anfangen zu argumentieren. Sagen Sie mir, was Sie machen wollen.
Ja, irgendwie durch 2 kriegt man alle Graden.
Okay, das heißt, wir wissen schon mal, dass 2z eine Teilmenge ist von diesem Erzeugnis. Das liegt da auf jeden Fall alles drin. Alle Graden kannst du zahlen. Okay, was liegt da noch drin?
2z plus 1 müsste eigentlich auch drin liegen.
Alle Ungeraden, warum? Wieso kriege ich alle Ungeraden?
Durch 3.
Das brauche ich genauer. Denn dass 3 drin liegt, heißt ja erstmal nur, dass alle Vielfachen von 3 drin liegen und das sind ja nicht alle ungeraden Zahlen. Da brauche ich noch ein bisschen mehr.
So.
Das müssen wir quasi Schritt für Schritt machen. Sie sind auf einem guten Weg, aber Sie haben noch nicht das ganze Argument erklärt. Also erstmal würde ich sagen, 13 liegt da auch drin. So, aber wie geht es denn jetzt weiter?
Man braucht nur einmal die 3 und ansonsten kommen die 4 in 2 und einer 3. Alle unterwandern Zahlen darstellen.
Und jetzt suchen wir mal ein möglichst einfaches Argument, mit dem wir das hier. Alles richtig. Alles die richtige Intuition.
Könnte man im Erzeugungssystem die 3 durch ein Erzeugnis 1 ersetzen?
Nee, ist nicht klar wie, weil ja 1, weil nicht klar ist, ob ich 1 gesehen. Das müsste man sich auch wieder erst überlegen. Also zum Basteln darf man nur die Dinge benutzen, bei denen klar ist, dass sie im Erzeugnis liegen. Und die 1 steht da nicht, also sehe ich sie auch erstmal nicht. Ich stelle mich jetzt dumm. Ich sehe die 2, ich sehe Vielfache von 2, so weit bin ich schon. Ich sehe die 3, ich sehe Vielfache von 3, so weit bin ich auch. Aber von der 1 ist dabei, die Frage zu sehen. Also den glaube ich noch gar nicht. Wenn
aber man kann ja die 1 passt dann.
Da passt dann nochmal die 1. Ja, wie denn?
3 minus 2.
Genau. Minus 2 liegt da drin. 3 liegt da drin. Also liegt, weil das eine Gruppe ist. Und darf ich bitte kurz feiern, dass das Erzeugnis eine Gruppe ist und dass wir deswegen jetzt dieses Argument machen können? Hey! Deswegen liegt 3 plus minus 2, was das gleiche ist wie 1, in diesem Erzeugnis. So, und jetzt sind wir nämlich bei Ihnen. Jetzt haben wir auch wirklich alle ungeraden Zahlen. Jetzt haben wir 1. Man kann jetzt auch einfach argumentieren, wenn 1 drin liegt, dann liegt auch das Erzeugnis von 1 drin. Denn in dem Moment, wo eine Untergruppe eine Teilmenge enthält, enthält sie das Erzeugnis der Teilmenge. Und wenn dann also 1 drin liegt, dann liegt das Erzeugnis von 1 drin, das Satz. So, versuchen Sie kurz zu argumentieren. Üben Sie das. Versuchen Sie quasi wirklich so mit einer möglichst kurzen Argumentationskette dahin zu schauen. Ja.
Also wie war quasi das bei die 1 in Erzeugung?
Nee. Also machen Sie nochmal schrittweise. 2 und 3 liegen drin und das Erzeugnis ist eine Untergruppe. Mhm. Also kann ich da jetzt alle Gruppenverknüpfungen anwenden und ich fliege nicht raus. Ich kann also 3 und 2 kombinieren. Ich kann auch 3 und minus 2 kombinieren, denn minus 2 liegt da drin. 3 kombiniert mit minus 2 ergibt 1, also liegt 1 da drin. Also liegt das Erzeugnis von 1 drin, weil ja Untergruppen unter Erzeugnisbildung abgeschlossen sind. Das ist der Witz von Erzeugnis. Wenn ich irgendwo drin liege, in einer Untergruppe, dann liegt mein Erzeugnis da drin. Das ist für Teilnehmer falsch. Das ist für Teilnehmer falsch, aber für Untergruppen stimmt es. Ich kann es mir auf jeden Fall nennen.
Weil wir vorhin gezeigt haben, dass das eine zyklische. Was war das?
Mit der 1 kriege ich alle ganzen Zahlen.
Genau.
Genau. Und deswegen habe ich dann plötzlich das ganze Z in diesem Erzeugnis liegt. Also habe ich hier. So, wir können jetzt also zum Beispiel sagen, dass wir ein Erzeugungssystem gefunden haben für ganz Z. So, das ist ein bisschen unnötig groß. Wir haben ja gesehen, es geht einfacher mit nur der Zahl 1 oder minus 1. Aber hey, wenn uns einfach mal jemand fragt. Ne, zum Beispiel könnte es ja sein, dass uns jemand fragt, gibt es ein Erzeugungssystem für Z mit Plus, wo die Zahl 2 drin liegt? Kann ja sein, dass die Person die 2 einfach gerne wieder haben möchte. Und dann können wir sagen, ja, ist ganz klein.
Ja. Wenn es sagen, wäre jetzt noch gelesen, ob die Menge 2 und 3 mit, und die Menge nur mit der 1, ob die noch irgendwie einen besonderen Namen kriegen jetzt in diesem Kontext, weil die ja beide denselben.
Ja, das ist egal. Das ist wie bei Vektorräumen, wo man ja auch für den gleichen Vektorraum verschiedene Basen, verschiedene Erzeugungssysteme hat und die heißen ja auch nicht alle irgendwie individuell. Man kann, also, wenn Sie es interessant finden, können Sie gerne da später eine Spezialvorlesung machen oder ein Seminar. Ich bin sofort dabei. Dieses ganze Thema Erzeugungssysteme ist super interessant, weil man sich ja dann zum Beispiel fragen kann, wie mache ich das möglichst klein? Was bedeutet möglichst klein? Möglichst wenige Leute oder so, dass ich nichts mehr weglassen kann und ist es dasselbe? Oder mache ich es so, dass ich da besonders einfach Sachen austauschen kann? Das ist zum Beispiel auch wieder für Algorithmen interessant, denn wenn ich im Computeralgorithmus-System mit Gruppenelementen arbeite, dann will ich ja schnell verknüpfen können und je nach Erzeugungssystem geht das halt mehr schneller oder langsamer. Das heißt, es kann die Laufzeit meiner Algorithmen beeinflussen und da steckt haufenweise Theorie drin, die wirklich witzig ist. Ja. Was noch? Ich sehe so eine entspannte, irgendwie zufriedene und auch so ein bisschen ermüdete Haltung bei ihm. Das ist die perfekte, der Tag zu Ende Haltung. Aber ich sehe noch eine Frage.
Ja, vielleicht in Richtung GGT. Also da hängt es auch davon ab, wie viele Einheiten ein.
Was hängt davon ab?
Also wie viele GGT zwei verschiedene Zahlen maximal haben können. Hängt ja auch davon ab, irgendwie wie viele Einheiten es gibt und dann
ganz genau.
Dadurch, wie viele Assoziierte zu einem GGT, den man gefunden hat, noch existieren.
Ganz genau. Und wir werden im Laufe der Vorlesung unterschiedliche Ringe mit unterschiedlich vielen Einheiten kennenlernen. Und dann sehen wir halt, ne, das Z, netter Ring, aber nur zwei Einheiten, also auch immer nur zwei GGTs. Andere Ringe, viele Einheiten, viele GGTs.
Auch mit mehr als vier oder so?
Ja. Ja. Also, dieser Vorlesung weiß ich nicht, aber eine interessante Vorlesung, mit der man das hier dann fortsetzen kann, ist die Zahlentheorie-Vorlesung. Und da lernen wir andere coole Ringe kennen, unter anderem einen mit, auch einen Ring in C, mit 6 Einheiten zum Beispiel. Und auch Ringe, wo man zwar Einheiten charakterisieren kann, das heißt, man kann irgendwie sich Tricks überlegen, Rechentricks, wie man die findet, aber man ich könnte jetzt nicht spontan so eine geschlossene Formel hinschreiben und es gibt unendlich viele und so. Also,
ja. Ja, ich fand es halt lustig, vor 3 Wochen hätte ich noch gesagt, es gibt zu 2 Zahlen immer nur ein GBT, also den GBT.
Schuldig, genau.
Dann habe ich gedacht, okay, es gibt jetzt 2 GBT und jetzt mit der neuen Übungsserie sogar, da können wir sogar 4
Z-I. Oder ja. Ja. Ja, genau. Und wenn wir es jetzt mit Schulwissen verknüpfen und einfach mal gucken, woher kommt denn das, dass wir da der GBT werden? Naja, wir kennen da halt nur Z, woanders entwickeln wir das Konzept nicht. Und wenn wir über natürliche Teiler reden, dann stimmt das ja mit dem der GBT. Und dann ist es ja auch der größte betragsmäßig. Und betragsmäßig am größten stimmt in Z auch noch. Aber bei anderen Ringen ist dann auf einmal gar nicht mehr klar, was betragsmäßig heißen sollte oder am größten. Deswegen brauchen wir ja auch diese allgemeine Definition mit der Teilbarkeit, die das irgendwie fasst, was wir da meinen. Und deswegen ist dann auch noch nicht ganz klar, in welchen Ringen ist es denn jetzt ein sinnvolles Konzept und in welchen nicht. So, das macht es halt interessanter. Ringe sind wahnsinnig interessant. Und ich empfehle Ihnen, sich so einen Zoo anzulegen und den auch zu pflegen. So viele coole Fragen. Was haben Sie noch? Gut, also wissen Sie was? Das war jetzt ja, wie viele sind wir? So 10. Aber super dicht und interessant. Also so viel Input, so viele Fragen habe ich teilweise bei 40 Leuten nicht. Also sehr cool. Wie finden Sie das Format? Die große Fragestunde. Also groß. Die niedliche Fragestunde. Okay, ich werde im StudentIP, da kommt jetzt haufenweise Zeug und Material, unter anderem auch ein Skript mit größeren Lücken und solche Sachen, da kommt was und ich werde eine kleine Umfrage machen, ob Sie sich wünschen, dass wir einfach, weil der nächste Workshop erst im Januar ist, dass wir... Okay, ich ahne, was dann kommt. Also, es gibt ja das Tutorium und da so Zeug, es gibt ja Möglichkeiten, Fragen zu stellen, aber was ich überlegt habe, war, weil der nächste Workshop ja erst im Januar ist, und dann auch alle schon nervös sind wegen der Prüfung, ob wir vor Weihnachten nochmal so eine Fragestunde machen. Muss ja dann nicht das ganze Programm sein mit Karten und Gedöns und einer ganzen Hibischar, die da aufläuft, aber einfach nur so, ne, ich und Sie und ein paar Fragen, das könnten wir eigentlich nochmal machen. Ich sehe ganz viel Ja. Ich mache die Umfrage trotzdem, aber ich nehme jetzt schon mal mit, ja, wir machen das. Vielen lieben Dank. Viel Spaß mit den ganzen bunten Karten, mit den Aufgaben. Thank you.